Guten Morgen. Komm und sieh 2.0. Wir beginnen heute mit dem ersten Wunder von Jesus, das Johannes erwähnt. Und ich lese von Johannes Evangelium 2, die Verse 1 bis 11. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. «Sie haben keinen Wein mehr», sagte sie zu ihm. «Was hat das mit mir und dir zu tun?», fragte Jesus. «Meine Zeit ist noch nicht gekommen.» Doch seine Mutter wies die Diener an, «Tut, was immer er euch befiehlt.» Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, «Füllt die Krüge mit Wasser.» Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, «Schöpft daraus und bringt es dem Speisemeister.» Sie folgten seiner Anweisung. Der Speisemeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. «Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus», sagte er. «Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten.» Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Zeichen von Jesu Herrlichkeit. Ja, und was lernen wir daraus? Es ist eine Geschichte, die so viel beinhaltet. Das Hochzeitsfest war für die ärmlichere Gegend in Israel so, dass es meistens der Höhepunkt im Leben für einen Juden war. Das Brautpaar wurde behandelt wie der König und die Königin und es war das größte Fest, das man erleben konnte, selber. Und wenn wir dann da hineinschauen, mitten unter dem Festessen, da geht der Wein aus. Was ist das für eine Katastrophe? Damals war es so, dass, wenn so etwas passierte, eigentlich die Schande für den Rest des Lebens auf einem lastete. Dass man sagte, der war geizig und der hat nie genug gegeben, immer nur für sich geschaut und so. Und es waren arme Leute, also man schaute, dass für die große Festgemeinschaft genug da war. Das war wirklich wichtig. Nun, bei dieser Geschichte gibt es einen Punkt, der eine Frage aufwirft. Was hat Maria damit zu tun? Es steht am Anfang, dass Maria auf dieser Hochzeitsfeier war. Es steht nicht eingeladen, sondern sie war auf der Hochzeitsfeier. Und aus der Reaktion der Diener ist zu entnehmen, dass sie irgendwie an der Organisation beteiligt war. Also vielleicht war sie auch bei der Berechnung des Weins dabei oder irgend so. Sie hat auf jeden Fall frühzeitig gemerkt, dass da etwas schief läuft und der Wein ausgeht. Und sie kommt zu Jesus, hilf bitte, mach irgendwas. Und dieses Dorf Kana, liegt in Sichtweite zu Nazareth. Also vielleicht dachte er, sie, Jesus und seine Jünger sind eine starke Mannschaft, die könnten schnell hinüberrennen und noch Wein holen. Ich denke nicht, dass sie an das dachte, was Jesus macht. Aber als er so reagierte und gesagt hat, ja, was ist das meine Aufgabe oder deine? Dieser Wortlaut, der da verwendet wird, der kann nicht richtig gut ins Deutsche übersetzt werden. Man ist nicht ganz sicher. Man weiß, dass es sicher nicht eine schroffe Ablehnung war, wie es bei uns jetzt so wörtlich übersetzt hinüberkommt. Aber am ehesten damit zu tun hat, dass Jesus sagt, ja, meine Verantwortung ist nicht deine Verantwortung und umgekehrt. Seine Aufgabe ist noch nicht da, seine Stunde ist noch nicht da. Für Maria ist klar, es kommt eine Schande über diese Familie und vielleicht auch über sie. Und Jesus ist die einzige Lösung da, die einzige wirkliche Hilfe, der einzige, an den sie sich wenden kann in ihrer großen Not. Am Anfang der Geschichte steht ein Ehepaar, dessen Traumhochzeit am Platzen ist. Schande steht vor der Tür. An wen wendest du dich, wenn du in so eine Situation kommst? Wie reagierst du? Ruderst du bis ans Ende deiner Kräfte oder rufst du frühzeitig Jesus um Hilfe? Wie oft erleben wir Dinge, bei denen wir merken, irgendwie geht es anders, als ich dachte. Mein Leben gerät aus den Fugen und ich hab's irgendwie nicht mehr im Griff. Rufst du dann schon Jesus um Hilfe oder erst, wenn die Katastrophe schon da ist? Jesus bewahrt vor Schande. Das ist der erste Punkt, der uns hier sichtbar wird. Und der zweite ist, Maria vertraut Jesus. Obwohl er so negativ reagiert in der Situation und sie nicht weiß, was er damit genau meint und sagen will, aber sie vertraut ihm. Er hat ihr in der Vergangenheit als erwachsener Sohn immer geholfen. Man weiß, Josef war mit Sicherheit schon ein paar Jahre tot, so dass Maria gewohnt war, jeweils ihren ältesten Sohn um Hilfe zu bitten. Und Jesus hat gearbeitet und die Familie ein Stück weit so über Wasser gehalten. Also Maria vertraut, dass Jesus jetzt helfen wird. Jesus stellt klar, dass seine Aufgabe einen höheren Sinn hat. Es hat sich geändert. Die anderen Brüder von Jesus sind genug alt, sie können für Maria sorgen. Jesus hat jetzt einen neuen Auftrag angefangen und seine Stunde ist noch nicht da. Und doch, das Vertrauen von Jesus, von Maria, drängt Jesus dazu, dass er doch hilft. Was tust du, wenn Jesus bei deinen Problemen nicht gleich reagiert? Wenn er auf dein Gebet nicht gleich antwortet? Vertraust du ihm weiter, dass er dich sieht, dein Problem kennt und dass er das Beste für dich im Sinn hat? Maria hat es gemacht. Und sie hat ihm freien Raum gegeben. Sie hat den Dienern gesagt, macht das, was Jesus euch sagt. Egal, was er von euch fordert, macht es einfach. Gibst du Jesus den freien Raum, wirklich so zu handeln, wie er möchte, auf die Art, dein Problem zu lösen, wie er will? Oder machst du ihm immer Vorschreibungen? Hast du die Pläne, wie jetzt dein Leben gehen soll? Ich möchte diesen Punkt noch etwas tiefer ausloten. Wir sehen die 6 Gefäße zur Reinigung. 6 ist im Jüdischen die Zahl der Unvollkommenheit. 7 ist die vollkommene Zahl. Aber 6, das reicht einfach nicht. Das ist zu wenig. Und die jüdische Reinigung ist zu wenig. Sie ist nicht vollkommen. Es braucht etwas mehr, damit wir wirklich rein sind vor Gott. Und die Juden, die lebten immer in der Angst, dass irgendetwas zwischen ihnen und Gott steht, dass sie nicht rein sind. Deshalb hatten sie diese vielen Gesetze, Überwaschungen, Reinigungen, auch bei einer Hochzeit. Sie brauchten etwa 600 Liter Wasser, die Gefäße waren leer. Es gibt Ausleger, die sagen, die Leute da waren nicht religiös und deshalb waren die Gefäße leer. Es gibt andere, die sagen, es waren ernsthafte Juden und deshalb waren die Krüge leer. Sei es, wie es wolle, es sind 6 und es reicht nicht. Aber der, der das Vollkommene macht, der, der seinen Auftrag im Auge hat und genau weiß, was er tut und warum er es tut, der ist da an dieser Hochzeit. Und er ist der, der wirklich 100% rein macht, der vollkommen hilft. Am Ende sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und hier sehen wir, Maria vertraut Jesus und Jesus hilft. Auch bei uns, mit unserer Sünde, mit der Not, die wir haben, kommen wir, wenn wir merken, dass es aus dem Ruder läuft und bitten ihn, uns zu helfen. Vielleicht, dass er schon, bevor die Katastrophe da ist, eingreift. Der dritte Punkt ist, Jesus schenkt ein Leben mit Freude. Ein neues Zeitalter hat hier angefangen. Jesus ist da, der Herr der Herrlichkeit. Er ist auf dieser Hochzeit. Und wenn du dich auf ihn einlässt, dann erfährst du, dass Jesus dein Leben mit mehr Freude erfüllt, als es 600 Liter besten Weines machen könnten. Nun, ich habe einen alten Schulkollegen und von dem habe ich gerade erst erfahren, er hat mit etwa 25 Jahren einige Kisten teuren Wein geerbt von seinem Onkel. Der Rest der Verwandtschaft waren Antialkoholiker, also hat man ihm die Kisten in den Keller gestellt, aber er trank lieber Bier und ähnliche Sachen. Und so wurde er älter und er hat die Kisten immer wieder gezügelt und in die neue Wohnung, in den neuen Keller. Und jetzt so auf die 60 zu, da hat er gedacht, eigentlich ist es jetzt doch mal Zeit zu probieren, was ich da bekommen habe. Und er hat mit Freunden ein Fest gemacht und hat die Flaschen geöffnet, vorher sich noch informiert, wie muss ich das machen da mit dem Dekantieren und all das Komplizierte. Und sie haben diesen, ich weiß nicht, Rothschild, Mouton oder irgend so etwas Wildes, haben sie da in die Krüge gegossen und haben es getrunken und er hat gesagt, wow, das war einfach sensationell. Und jetzt stellt euch vor, da auf dieser Hochzeit 600 Liter von solch einem Wein, was ist das für ein Vermögen, das da auf der Hochzeit plötzlich auftaucht? Welche Freude will Jesus dir geben in deinem Leben, wenn du dich auf ihn einlässt. Nun schauen wir die Geschichte weiter an. Sie ist wirklich kurios. Wer denkt so etwas? Wenn Jesus Wunder tut, dann verurteilt er die Menschen nicht zur Untätigkeit, sondern er fordert sie zu glaubendem Gehorsam heraus. Stellt euch vor, er kommt zu den Jüngern und sagt ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Willst du jetzt plötzlich, dass wir Antialkoholiker werden? Was soll das werden? Ist Wasser die Lösung für das Problem des fehlenden Weines? Es geht uns doch nicht um den Durst als solches. Es geht uns um Freude, um ein rauschendes Fest, um Begeisterung. Und die Juden waren nicht so, dass sie sich jetzt maßlos betrunken haben und dann blöd herumgehängt sind. Nein, sie wussten schon in welchem Maß. Aber das Fest dauerte normalerweise eine Woche und das Festessen war am Anfang dieser Woche. Also es spielte schon eine Rolle, ob da noch was da ist oder nicht. Also ist Wasser wirklich die Lösung? Jesus, meinst du das ernst? Und dann sagt er ihnen, okay, und jetzt in den Krug und zum Speisemeister. Soll ich meinen Kopf verlieren und Wasser dem bringen? Was soll das? Aber wie wir sehen, die Jünger haben ganz einfach gehorcht. Sie haben einfach gemacht, was Jesus gesagt hat. Und wer weiß, wann ist jetzt das Wunder passiert? Ist das da in den großen Krügen passiert oder während er mit dem Krug zum Speisemeister läuft und plötzlich merkt, dass da etwas rauskommt aus dem Krug und dann mit Freude einschenkt? Oder hat er noch mit Zittern eingeschenkt und gedacht, was kommt jetzt? Wasser für den Speisemeister. Wenn Jesus Wunder tut, verurteilt er die Menschen nicht zur Untätigkeit, sondern zu glaubendem Gehorsam. Und ihr könnt euch die Wunder durchlesen, die Jesus da den Jüngern zugemutet hat. Speisung der 5000, dann Simons Fischfang, fahr nochmals raus. Und zum zweiten Mal hätte er eine Steuer bezahlen sollen im Tempel. Geh und geh Fische fangen. Was hat das mit deiner Tempelsteuer zu tun? Und dann kommt er genau mit der Geldsumme, die er braucht, weil der Fisch die irgendwo mal verschluckt hat. Wer ist so verrückt, solch eine Münze einfach in den See zu werfen? Der Fisch ist nicht so verrückt. Der sucht nämlich so etwas Schillerndes, Blinkendes, das könnte ein Fisch sein und zack, weg ist die Münze. Okay, wir machen das mit den Blinkern auch beim Fischen. Oder dann der Brei auf den Augen des Blinden. Und dann geh, wasch dich. Und so weiter. All die Wunder, die Jesus macht, die fordern glaubendes, vertrauendes Handeln, Gehorsam. Wie sieht es bei dir aus? Lässt du Jesus freie Hand, dein Leben zu führen? Vertraust du ihm, dass er dich ans Ziel bringt? Er ist dein Schöpfer, er kennt dich durch und durch und er will dich ans Ziel bringen. Das ist das, was er klar gesagt hat. Er sucht dein Vertrauen, dass du auf ihn baust und er will dich führen. überlässt du ihm das Kommando? Und dann der letzte Punkt. Gottes Wunder geschehen oft scheinbar unsichtbar. Wie ich gesagt habe, weißt du, wo das geschehen ist, in welchem Zeitpunkt, in welcher Sekunde? Es war am Schluss, waren alle 6 Krüge voll mit Wein, etwa 600 Liter. Wie ist das in unserem Leben? Wie viele Wunder Gottes haben wir schon erlebt und wir haben sie schlichtweg einfach übersehen? Wie Gott uns eine Türe aufgemacht hat, eine Kleinigkeit, eine Nebensächlichkeit, aber es ist unter Umständen für dein Leben richtungsweisend und verändernd. Für mich war die Situation so, dass ich eines Tages, sind wir nach Österreich gezogen, ich hatte meine Arbeit in Appenzell, da in Walzenhausen. Ich war ein Schweizer Grenzgänger, wie es sich so richtig gehört für einen Vorarlberger. Und ich wusste nicht, gibt es für mich im Vorarlberg eine offene Tür. Und ein halbes Jahr später hatte ich eine Stelle als Goldschmiedemeister hier in Dornbirn. Ich wusste nicht, dass da eine Tür aufgeht. Es war absolut undenkbar, denn diese Firma hatte vorgesorgt. Sie hatten einen alten Meister, da wussten sie, der geht in Pension, aber sie hatten einen jungen Meister. Und das sah alles gut aus. Und plötzlich war er an einem Burnout. Er sah nicht drüber raus, die Menge allein zu schaffen. Und er hat gesagt, ich mache mich selbstständig und höre auf. Und die Firma stand da, ohne etwas, und plötzlich war eine offene Tür da. Gott handelt oft von uns unbemerkt. Erst wenn wir genau hinschauen, sehen wir, wie Gott für uns Wunder tut, Möglichkeiten öffnet, von denen du ja vielleicht geträumt hast. Vielleicht macht er auch größere Türen auf. Vertraust du ihm? Ja, wir möchten in dieser Geschichte noch einiges mehr wissen. Wir möchten wissen, wie ist das dann weitergegangen? Haben die Diener das allen erzählt und so? Haben alle das mitbekommen, was Jesus da Wunderbares gemacht hat? Oder war es so, dass nur das Brautpaar, die Organisatoren und die Diener und die Jünger das mitbekommen haben und die anderen eigentlich nur staunten, wow, plötzlich so guten Wein, das habe ich auch noch nie erlebt. Aber die Schande wirklich von der Familie wegblieb, wenn sie es die Diener allen erzählt hätten, dann hätte man vielleicht schon gesagt, das war eine steile Hochzeit, gewagte Sache, dass das noch gut ging oder irgend so, und man hätte auf jeden Fall schief auf die Familie geschaut. Aber ich denke, es haben nur wenige gewusst, weil das steht nur im Johannesevangelium. Und Johannes war höchstpersönlich einer der Jünger, der da dabei war. Also, das wurde nicht groß herausposaunt. Die Jünger erkennen in diesem Wunder ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit, ein Zeichen von Gottes Gnade, und ihr Glaube wächst eindeutig. Sie vertrauen ihm. Okay. Bei den anderen Wundern sehen wir, dass das mit dem glaubenden Gehorsam noch etwas Übungsfeld war, gewöhnungsbedürftig oder wie man das sagen möchte. Die Jünger hatten noch viel Zeit zu lernen mit Jesus. Das war erst der Anfang von diesen 3 Jahren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, erst nach Pfingsten hat es wirklich geklappt. Ja, Jesus hatte seinen Auftrag. Er wusste, mein Auftrag ist nicht, allen zu helfen und überall Wunder zu tun oder so. Nein, mein Auftrag ist, das Problem der Menschen zu lösen, das sie nie lösen können, bei denen ihre Unvollkommenheit immer sichtbar bleibt. Sie brauchen die echte Vergebung für ihre ganzen Sünden und für die falsche Richtung, in die sie laufen. Sie brauchen etwas Neues, den Heiligen Geist, der in ihrem Leben eine Freude erzeugt, die besser ist als 600 Liter Wein. Und deshalb haben sie es nach Pfingsten wirklich verstanden. Da haben sie sich dann daran erinnert. Und wir müssen beim Johannes immer bei all diesen Sachen noch ein bisschen weiterlesen, weil die meisten Erklärungen und Zusammenhänge, die uns diese Wunder dann so richtig plausibel machen, die bringt er nachher. Und an diese Geschichte hier schließt die Tempelreinigung an. Und das ist so ein Zweierpaar, das ich nur kurz für euch am Ende jetzt erwähne, weil wir zum Abendmahl gehen. Im Tempel haben die Juden ihre Rituale gehabt. Und sie hatten sich bemüht, diese möglichst speditiv zu erledigen und so. Also, man holt die Opfertiere auch in den Tempel rein und verkauft sie da und so. Alles praktisch, pragmatisch und gut. Und Gott soll damit zufrieden sein. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will seine Anbetung im Tempel. Er will seine Anbetung in unserem Leben. Und das ist das, was Jesus als Ziel hat. Deshalb der beste Wein da in der Hochzeit. Und deshalb dort den Lärm raus und dafür echte Anbetung in den Tempel hinein. Ich möchte zum Schluss noch Psalm 36, 8 bis 10 lesen, weil es uns zeigt, wie schon im Alten Testament dieser Wunsch da war, dass die Menschen Gott so in ihrem Leben erfahren. Psalm 36, 8 bis 10. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude, denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der bist, der in unserem Leben Frieden und Freude schenken willst. Du willst uns frei machen von der Angst, dass du uns strafst, vor der Angst, dass unser Leben nicht reicht. Herr, du bist der, der in unserem Leben die ganze Führung übernehmen willst, damit wirklich das Beste daraus wird und dass deine Herrlichkeit auch in unserem Leben sichtbar wird. Herr, und darum kommen wir zu dir und legen unsere Sünden vor deine Füße. Wir bitten dich um deine Vergebung und um deine Veränderung in unserem Leben, damit auch unser normales Wasser, das wir damit kochen, zu Wein wird und deine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du uns siehst und unsere Nöte und dass du mit uns gehst und uns hilfst. Amen. Amen.